D-Radio Wissen. Endlich Samstag.
Wunderschönen guten Morgen, Frühstückszeit. Ich habe uns auch eine nette Frühstücksgesellschaft mitgebracht. Tarek Tesfu, er hat sich extra für uns den Schlaf aus den Augen gerieben. Gestern noch lange den ESC geguckt. Wir lernen gleich eine Menge mit ihm über Zwischenmenschliches. Tarek ist nämlich Kopf und Herz von Tareks Genderkrise. YouTube-Kanal. Ich freue mich und schütte mir schon mal einen Kaffee ein. Daniela Tepper sagt guten Morgen. Und unser Sonntag startet heute zusammen mit Tarek Tesfu. Hallo Tarek, guten Morgen.
Hallo.
Du betreibst einen YouTube-Kanal, Tareks genau. Genderkrise. Und wir haben einfach mal einen Ausschnitt uns rausgesucht, wo du selbst auch beschreibst, was ihr da so treibt.
Mhm. Wir sind nicht so, wir sind YouTube. Wir sind YouTube. Frisch, frech und keck.
Frisch, frech und keck. Drei Worte für das, was ihr da macht. Wer seid ihr? Du hast natürlich auch ein Team um dich herum, ne?
Genau, ich habe einen Kameramann, den Martin, einen Cutter, eine Typografin, Sarah von der Heide und noch eine Freundin, die mir mit meinen Texten hilft.
Mhm. Und was ist Tareks Genderkrise? Kannst du mal versuchen, das zu beschreiben?
Ja, also ich würde es als Netzkolumne bezeichnen, wo ich halt wöchentlich Videos poste und es geht immer um Gender-Themen, die mich gerade beschäftigen. Also die Gender Studies, die Wissenschaft der Geschlechterstudien sind so quasi mein Ausgangspunkt und da hangel ich mich halt dann mit meinen Themen ab und versuche halt irgendwie zu erreichen, dass die Menschen doch mal über Geschlecht neu nachdenken.
Mhm. Du hast es auch studiert, ne?
Also ich habe studiert, genau. Es war mein Nebenfach, habe aber mein Komplettstudium abgebrochen. Also ich bin jetzt nicht studierter Bachelor in Gender Studies Nebenfach, sondern es ist irgendwie so eine Leidenschaft geworden mit der Zeit, mich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen.
Wie bist du selber dazu gekommen?
Also ich habe ja eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und habe da einfach gemerkt, wie früh schon kleine Kinder in dieses Geschlechtskonstrukt gepresst werden schon irgendwie. Also die Jungs waren in der Bauecke, die Mädels waren klassisch schön in der Puppenküche und haben halt rumgekocht und sich fürsorglich um ihre kleinen Babys, um ihre Babypuppen halt gekümmert. Und irgendwie dachte ich so, krass, irgendwie läuft hier was schief. Und auch allein wie Jungen und Mädchen gekleidet werden, dann reagiert man anders auf das Weinen eines Jungen als auf das Weinen eines Mädchen. Und ich dachte mir so...
Nach dem Motto, stell dich nicht so an.
Genau, ne? Und bei Mädchen aber schön kuscheli-kuscheli. Genau, und irgendwie hat mich das gestört. Und ich dachte, krass, das kann doch nicht alles nur biologisch sein, was da passiert gerade.
Hast du das selbst bei dir auch irgendwie so mitverfolgen können im Laufe der Jahre, wie du behandelt wirst von außen? Und hat sich das auch irgendwie dazu animiert, da intensiver drüber nachzudenken?
Mhm. Das auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja homosexuell, dann bin ich auch noch dunkelhäutig. Also es sind irgendwie zwei Kategorien, die schon mal dazu führen könnten, dass man diskriminiert wird. Ich wurde jetzt nie in meinem Leben so mega, mega krass diskriminiert, aber man bekommt schon immer so einen leichten, latenten Alltagsrassismus, den erlebt man halt einfach. Ich bin in Recklinghausen groß geworden, nicht unbedingt eine Großstadt. Also man merkt schon einfach permanent, dass man irgendwie anders ist. Mhm. Und dieses Anderssein führt halt einfach dazu, dass einem Menschen anders wahrnehmen oder einem andere Zuschreibungen geben. Und das hat mich auf jeden Fall auch gestört immer.
Und dann bist du geflüchtet in die Großstadt.
Und dann bin ich geflüchtet, genau.
Jetzt lebst du aktuell in Köln.
Ja.
Vorher Berlin. Mhm. Davor hast du auch in Wien studiert.
Genau, da noch Wien, ja.
Wo ist dein Herz?
Also mein Herz ist definitiv in Berlin noch. Das auf jeden Fall. Wieder. Aber ich habe auch mein Herz hier in Köln auf eine gewisse Art und Weise verloren. Also das ist auf jeden Fall eine Stadt, in der ich mich wohlfühle. Aber Berlin ist einfach für mich, das war das erste Mal weg von zu Hause. Berlin, Großstadt, das war alles aufregend. Also es war schon besonders.
Nun war gestern, ich habe ja gerade gesagt, du hast auch in Wien, hast du ja studiert, ne? Der ESC in Wien, du hast es hier in Köln geguckt, ja. Brav zu Hause, damit du zu uns ins Studio kommen kannst, du die Radio Wissen. Was sagst du zum Ergebnis?
Es war jetzt nicht mein Favorit. Ich fand ihn so ein bisschen läppisch, den Schweden.
Hat gewonnen,
es
genau.
War halt so ein hübscher Boy. Sind halt alle so ein bisschen wahrscheinlich durchgedreht. Der Song war jetzt okay. Also mein Favorit war es nicht, aber es ist schon typisch für den ESC, dass er gewonnen hat. Es war jetzt dann nicht so eine große Überraschung, dass er jetzt irgendwie mit dieser Art des Songs und mit diesem Aussehen halt gewinnt, in meinen Augen.
Hast du da richtig mitgefiebert oder ist das eher so, ja, pff. Also ich meine, es ist ja auch eine riesen Schwulenfete, muss man ja mal sagen.
Das, ne? Auf jeden Fall. Also auf der Schafenstraße bei mir ums Eck, da war Halligalli.
So, also da und warst du ein bisschen traurig, dass er nie rausging?
Ich war schon ein bisschen traurig, aber ich dachte mir so, mein Gott, es gibt Wichtigeres, glaube ich, als ein ESC, nämlich dann heute hier frisch zu sitzen, ohne Fahne und Kater.
Genau.
Aber es ist halt schon einfach ein Spektakel und es ist einfach witzig, sich das irgendwie anzuschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, Conchita Wurst letztes Jahr gewonnen, das ist schon ein krasses Statement einfach. Und ich bin dann auch so, dass wenn ich dann nochmal diesen Auftritt von ihr sehe, von diesem Song halt, ich bekomme da Gänsehaut, weil ich es einfach krass finde, dass da eine Frau mit Bart singt und das irgendwie die Massen erreicht hat.
Ja, dieses Jahr Österreich auf dem letzten Platz, ja, zusammen mit Deutschland. Beide 0 Punkte.
Sehr, sehr läppsch.
Ja, Ann-Sophie war aber, wie ich finde, eine echt tapfere Verliererin. Die hat gestern nämlich nach dem Finale das hier gesagt, dass sie auf jeden Fall weiter singen will.
Für mich war es ein wundervoller Moment und ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil ich wirklich das bis jetzt immer nur geträumt habe, dass ich vor so vielen Menschen einmal singen kann. Also ich habe mir das immer nur vorgestellt und jetzt hat stattgefunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Zukunft auch noch weiterhin stattfinden wird.
Das ist doch echt eine tapfere Verliererin, oder?
Auf jeden Fall.
Kann man nicht anders sagen. Tarek Tesfu heute im Studio in der Radio Wissen. Irland hat abgestimmt über die Homo-Ehe und sagt, ja, wir wollen das. Wir wollen, dass Männer Männer heiraten dürfen, ganz hochoffiziell, und Frauen Frauen heiraten dürfen. Tarek, von Tareks Genderkrise, was sagst du dazu?
Also ich finde es super. Ich finde es toll, dass das durch einen Volksentscheid passiert ist, weil ja immer auch dieses große Vorurteil besteht, dass diese ganzen Themen der Gender Studies eigentlich nur eine kleine Minderheit betreffen und der Rest, nämlich der heterosexuelle Rest dieser Menschheit, der ja größer ist, mit diesem ganzen Humbug nichts am Hut haben will. Und Irland hat halt gerade gezeigt, dass durch einen Volksentscheid das Volk gesagt hat, doch, wir wollen das, wir finden das total in Ordnung, wenn ein Mann heiratet und eine Frau eine Frau.
Bei deinem YouTube-Kanal hast du dich auch zur Homo-Ehe geäußert und da hören wir jetzt mal eben rein.
Ja, ich will. Du weißt schon, dass du nicht heiraten darfst? Wieso das denn? Na klar darf ich heiraten. Du Dummerchen. Na, weil du schwul bist. Selber Dummerchen. In Deutschland gibt's doch die Homo-Ehe. Du glaubst doch wohl nicht ehrlich, dass die Homo-Ehe dasselbe ist wie die heilige Ehe zwischen Mann und Frau. Doppeldummerchen.
Siehst du das wirklich so, dass die Homo-Ehe in Deutschland quasi nur auf dem Papier steht und tatsächlich nicht so anerkannt ist?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja die Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, die gibt es ja nicht. Also die ist auf jeden Fall nicht so gleichberechtigt wie die Ehe zwischen Mann und Frau. Und es wird auch gerade heftig darüber diskutiert, ob die Eheöffnung, also die Homo-Eheöffnung quasi passieren soll, dass wirklich eine Gleichberechtigung auch in Deutschland passiert. Und das gibt's halt so einfach noch nicht. Und die Tatsache, dass man da einfach einen Unterschied macht. Ich meine, mich nervt auch dieser Name Homo-Ehe. Mhm. Allein, dass man da zwei Wörter sich überlegt für eigentlich denselben Moment, nämlich dass zwei Menschen, die Bock aufeinander haben, sagen, wir lieben uns, wie lang auch immer. Also ich sträub mich ja auch vor diesem Ding, wir bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist einfach bescheuert. Und
bis der Tod der Liebe uns scheidet, wäre
genau,
vielleicht intelligenter zu sagen.
Genau, das finde ich eine sehr, sehr schöne Umschreibung dafür, weil genau, da einfach andere Mechanismen passieren. Und das ist einfach schon krass, dass man da so krass unterscheidet zwischen der Ehe und der Homo-Ehe. Und das stört mich einfach.
Wäre heiraten für dich eine Option?
Wenn ich irgendwann mal jemanden den ich heiraten könnte oder der Bock hat, mich zu heiraten, würde ich mir das schon überlegen. Also ich finde das schon eine schöne Sache. Ich finde halt, man muss das gar nicht so, ob man es jetzt vorm Staat macht oder vor der Kirche. Es geht einfach, also ich hätte gern so eine Geschichte wie, wir feiern das Fest unserer Liebe. Mhm. Ohne das jetzt gleich irgendwie vorm Staat oder vor der Kirche machen zu müssen. Aber es geht auch gar nicht darum, was ich wichtig finde, sondern man merkt halt einfach, dass viele homosexuelle Paare Lust darauf haben, sich zu trauen. Was ja in den 70er, 80ern auch noch anders war. Da galt das ja quasi als ein Gegenkonstrukt und etwas, was halt Homosexuelle nicht haben wollen, weil es dann wieder so eine Heteronormativität hat. Und da erleben wir einfach gerade einen Wandel, dass da einfach Menschen sagen, wir haben da Lust drauf. Und warum sollte das irgendwie verwehrt werden von einem Staat?
Du beschäftigst dich mit allen Arten von Themen in deiner Genderkrise, mhm, in deinem YouTube-Kanal. Ist das auch aber ein Schwerpunkt, Homosexualität oder gleichgeschlechtliche Liebe?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich versuche schon darauf zu achten, dass das jetzt kein Homo-Blog wird, sondern dass ich einfach zeige, dass diese ganzen Diskriminierungsmechanismen, sei es jetzt bei Homosexuellen oder bei Asexuellen oder eben auch bei Frauen oder auch bei Menschen mit einer Behinderung, dass das immer dieselben Mechanismen sind und dass da immer es quasi so eine Obrigkeit gibt, also eine Mehrheit, eine selbsternannte Mehrheit in meinen Augen, die halt sagt, eine andere Gruppe sei eine Minderheit und deswegen hätte man jetzt das Recht, die so und so oder anders zu behandeln. Und dagegen wehre ich mich einfach, weil ich das einfach bescheuert finde.
Wir sprechen gleich nochmal über deinen doch bis hierhin schon relativ langen Weg zu dem, was du jetzt tust. Tarek Tesfu in D-Radio Wissen. Tarek Tesfu ist 29 Jahre alt, lebt in Köln und betreibt den YouTube-Kanal Tareks Genderkrise. Tarek, das hat gedauert, bis du da hin angekommen bist sozusagen. Ne? Also seit Januar betreibst du deinen Kanal.
Genau.
Und davor hast du einen langen Weg hinter dich gebracht und wolltest was ganz anderes machen. Da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Du wolltest eigentlich Erzieher werden.
Genau. Also ich habe halt ein ganz, ganz schlimmes Abi gemacht damals in Recklinghausen und konnte einfach nicht direkt studieren, wollte aber eigentlich immer studieren und hatte auch immer so ein bisschen im Kopf, naja, vielleicht machst du mal was mit Medien, ne? Aber das war einfach utopisch, dass ich da jemals irgendwie hätte irgendwo in Deutschland studieren können. Und dann habe ich halt ein soziales Jahr im Kinderheim gemacht und fand da irgendwie die Arbeit ganz spannend. Und dachte dann halt irgendwie, okay, jetzt werde ich Kinder- und Jugendtherapeut. Mhm. Und habe dann halt meine Ausbildung gemacht, um irgendwie Wartesemester wegzubekommen. Mhm. Und dann habe ich aber während der Ausbildung gemerkt, dass es irgendwie doch nicht so mein Ding ist. Und bin dann halt nach Wien gezogen, weil man da halt NC-frei studieren kann.
Mhm. Aber da im Kindergarten bist du ja, oder in der Kita bist du halt ja auch auf die Idee mit deinen Gender-Studies gekommen. Ja. Ne? Das war also schon quasi so die Kick-Off-Veranstaltung, kann
so
man so sagen?
So ein bisschen schon, also jetzt so rückblickend, ne? Also früher, noch vor ein paar Jahren war das so, Gott, was habe ich da eigentlich gemacht mit diesem ganzen Hin und Her, Berlin, Wien und Erzieher, Medien, irgendwie passt das doch überhaupt nicht zusammen, was ich mir da irgendwie zusammengewurschtelt habe. Aber jetzt mit der Zeit merke ich halt schon, wie sich vielleicht so ein kleiner Kreis schließt und
das
doch alles Sinn gemacht hat, was ich da damals gemacht habe. So.
Absolut. Und wie stehst du zu den Kita-Streiks?
Also ne, als Erzieher finde ich das natürlich extrem gut, oder als Ex-Erzieher finde ich das natürlich extrem gut, dass da Erzieher und Erzieherinnen quasi sagen, ey Leute, wir brauchen einfach mehr Geld, um das zu leisten, was ihr von uns erwartet. Nämlich, dass wir die Kinder ja nicht nur betreut werden, sondern auch irgendwie beobachtet werden. Es wird viel Sprachentwicklung gemacht. Inklusion ist ein großes Thema, dass halt nicht behinderte Kinder mit behinderten Kindern in einer Schulklasse oder in einer Kita zusammen sind. Das ist einfach, das sind extrem viele Erwartungen und Ansprüche, die an Erzieher und Erzieherinnen irgendwie gestellt werden und die müssen einfach gescheit honoriert werden.
Hm. Wäre es eine Option für dich, zurückzukehren in die Kita?
Jetzt zur Zeit auf jeden Fall nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie mal 40 bin, ob ich dann vielleicht mal so eine kleine Waldkita mache mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen. Also das ist auf jeden Fall nicht irgendwie ad acta gelegt, was ich da gemacht habe. Ich glaube, das wird mich immer begleiten, diese Erzieherausbildung, weil die halt auch extrem viel für mich jetzt persönlich auch gebracht hat. Hm. Und nur weil ich den Beruf da nicht ausleben wollte, hat die Ausbildung trotzdem für mich Sinn gemacht, weil man einfach extrem viel auch über sich selber lernt. Und das war schon wichtig und das möchte ich nicht missen. Und was halt irgendwann in 20 Jahren ist, da lasse ich mich dann mal drauf einfach überraschen.
Mhm. Du hast zwischendurch dann auch ein Praktikum gemacht, unter anderem bei Mediakraft in Köln. Das ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, weil das ja viele YouTuber, also viele YouTuber namhafte auch, haben Mediakraft den Rücken gekehrt.
Genau.
Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Darfst du das jetzt laut sagen?
Also ich war ja Praktikant, deswegen war ich jetzt nicht so mega, mega involviert. Ich habe halt schon gemerkt, dass Mediakraft einfach ein extrem großer Laden ist und da sind halt zum Teil dann sehr junge YouTuber und YouTuberinnen und unter Vertrag und Mediakraft tut natürlich nichts aus gutem Menschenwillen, sondern die wollen halt einfach mit den Leuten Geld verdienen und sollte aber auch einem YouTuber oder einer YouTuberin klar sein, wenn dann halt die Leute so jung sind, besteht natürlich schnell die Gefahr, dass sie ausgenutzt werden. Aber da muss ich auch sagen, dass auch dann einfach auch junge Leute sich auch Rechtsbeistand nehmen müssen und einfach merken sollten frühzeitig, dass so ein großes Netzwerk wie Mediakraft auch Ziele im Kopf hat mit einer Person. Mhm. Also da muss man einfach aufpassen und da passiert schon viel, auch viel Negatives, aber so ganz sollte ich mich da vielleicht nicht zu äußern.
Aber du sagst selber von dir auch so, mit diesen Mainstream-YouTubern hat das, was du machst, gar nichts gemein.
Nee, überhaupt nicht.
Ich meine, du machst ja natürlich auch ein sehr hochwertiges Produkt, muss man schon mal sagen. Also du bist richtig lang damit beschäftigt, so einen Film, der dann, weiß ich nicht, 4,5, 5 Minuten dauern, deine Filme auf deinem Kanal, die zu drehen, ist echt aufwendig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe meine Texte ja selber, ich habe da ja zum Glück schon auch Hilfe, aber die Themen muss ich recherchieren meistens oder manchmal auch nicht. Also ganz oft kommen sie auch einfach so in meinem Alltag, aber diesen Text zu schreiben, gerade wenn man auch ein bisschen den Anspruch hat, informativ zu sein, trotzdem will ich ja auch irgendwie witzig sein. Was dann auch irgendwie schon mal schwierig ist, ne? Was ist überhaupt jetzt witzig, finden das überhaupt Leute witzig? Also man ist da schon auch in einem, also man macht sich auch viel Druck einfach, weil ich halt auch einfach auch relativ, also ich habe einen sehr hohen ästhetischen Anspruch, neben meinem informativen Anspruch auch noch. Das heißt, ich will auch einfach, dass da ein ästhetisches, cooles, frisches Produkt bei rauskommt. Und das ist schon ziemlich viel Arbeit, ja.
Wir sprechen gleich mal darüber, wie das so ankommt bei den Leuten, was du tust. Tareks Genderkrise, Tarek Tesfu, Indie Radio Wissen. Und ja, in Tareks Genderkrise geht es, wie man vielleicht auch vermuten könnte, Gender, Geschlechter, auch um Sex.
Leute, vielleicht habt ihr schon davon gehört, wir leben in einer durch und durch sexualisierten Gesellschaft.
Puh, jetzt ist es raus. Ich fühle mich gleich so befriedigt. Puh, befriedigt.
Ah ja, Darauf hast du viele Rückmeldungen bekommen, ne? Das ist dein Film über Asexualität.
Genau, also wir haben bei YouTube viele asexuelle Menschen geschrieben, dass sie das irgendwie total dufte finden, was ich da gemacht habe und dass sie zum allerersten Mal das Thema irgendwie medial verarbeitet gesehen haben und dann nicht direkt wegschalten mussten und sich irgendwie auch wiedergefunden haben und das war mir irgendwie extrem wichtig, weil ich fand es schon am Anfang ein bisschen kritisch, dass ich als nicht asexueller Mensch jetzt über asexuelle Menschen rede. Das ist eigentlich nicht so im Sinne der Gender Studies, dass da irgendjemand anderes für jemanden spricht. Aber ich habe leider keinen gefunden, der Lust hatte, mit mir halt vor der Kamera zu sprechen. Und dann hatte ich glücklicherweise ein Interview geführt mit einem asexuellen Menschen, der das Forum Avon betreibt. Und der hat mir da extrem spannende Antworten gegeben, die eh schon in meinem Kopf so drin waren. Das war auch mein Bild von Asexualität zum Glück. Es hat sich dann irgendwie gedeckt. Und dann konnte ich quasi seine Antworten quasi zu meinem Monolog machen und hatte dann trotzdem irgendwie diese asexuelle Stimme mit integriert.
Mhm. Wie funktioniert das, dass die Leute sich bei dir rückmelden, auch über deinen YouTube-Kanal? Und du reagierst dann auch, ihr kommt dann in Kommunikation miteinander?
Genau, also auf YouTube können die Leute mir halt Kommentare schreiben und natürlich auch auf Facebook. Und ich versuche schon, auf alle Kommentare auch zu antworten. Ich meine, es sind jetzt im Moment auch noch nicht so mega viele, dass man denkt, oh mein Gott, ich schaff's irgendwie nicht.
Bist ja auch erst seit Januar dabei, muss
genau,
man ja schon mal
seit
sagen.
Seit Januar, ne? Bin ich dabei. Dafür läuft's aber, wie gesagt, also es kommen immer Rückmeldungen mittlerweile zu wirklich jedem Video, auch relativ schnell. Es gibt natürlich auch Sachen, da antworte ich nicht drauf, weil das dann einfach Beleidigungen sind, wo man halt nichts zu sagen kann. Aber ich antworte schon auch auf negative Kritik und versucht dann irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was denn jetzt genau gestört hat. Aber man merkt dann auch schon relativ schnell, wenn man dann mal wirklich nachfragt, na, was war denn jetzt überhaupt das Problem, kommt da dann auch nicht mehr so viel zurück.
Mhm. Deine Themen sind wirklich ganz breit gefächert. Mhm. Asexualität, Homosexualität, Geschlechterrollen insgesamt. Mhm. Das ist aber nicht eben nur monologisch, wie du gerade gesagt hast, sondern du kommst ja auch in Interaktion. Du hast auch Gesprächspartner. Ja. Und lässt die Menschen auch reden bei dir,
genau,
im Kanal.
Ja, ich habe eine Rubrik, die heißt Deine Genderkrise. Da können eben die Leute mir auf Facebook und auf YouTube Fragen stellen, die ich dann quasi auf der Straße mir beantworten lasse von den Menschen, die ich halt treffe und die halt Bock haben, mit mir vor der Kamera zu quatschen, was nicht immer ganz so einfach ist. Und dann gibt's jetzt seit Mittwoch noch eine neue Rubrik, die heißt Papalapap und Schabernack mit. Und das ist so eine Art Talk-Format, wo ich mich halt mit Leuten treffe. Das allererste Mal war jetzt mit Suki, eine ganz fantastische Person aus Berlin, die Feministin und Aktivistin ist und auch noch großartige Hip-Hopperin. Und mit der habe ich mich getroffen.
Und es gibt auch die Rubrik Der, die das Depp des Monats.
Genau.
Da müssen wir jetzt auch mal kurz reinhören.
Gerne.
In der WDR-Sendung Hart aber fair haben sich gleich mehrere Gender-Deppen getummelt. Der Netzfeministin Anne Wiezorek und dem grünen Politiker Anton Hofreiter wurden drei Krawallköpfe gegenübergesetzt. Lecco mio.
Drei Krawallköpfe. Ja, Deppen gibt's viele, ne?
Oh ja.
Könntest du eigentlich einen eigenen Kanal für aufmachen?
Eigentlich schon. Also an den Deppen im Monat mangelt's eigentlich nie.
Hast du eine Rubrik, die dir besonders viel Spaß macht?
Also ich muss schon sagen, dass mir Tareks Genderkrise, diese Monolognummer, schon am meisten Spaß macht, weil ich da auch, ich bin ein kleiner Kontrollfreak, muss ich ehrlich zugeben. Und da kann ich einfach am meisten kontrollieren. Also ich schreibe da meinen Text, ich mache mir Gedanken darüber, ich gebe den einer Freundin, die Jana heißt, die liest sich da auch nochmal durch und dann hüpfe ich halt mit Martin, mit meinem Kameramann durch Köln und Bis auf das Wetter kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Bei deine Gender-Krise macht mir auch Spaß, aber da merke ich einfach, da bin ich dann so ein bisschen lost manchmal, weil wenn die Leute einfach keinen Bock haben, mit dir zu reden, dann kann das halt auch einfach richtig in die Hose gehen. Bisher hat es immer gut geklappt, aber dann bin ich halt schon einfach nervöser. Dann bin ich nicht so entspannt wie, obwohl entspannt bin ich eigentlich auch nicht immer, aber es ist schon anstrengender, diese deine Gender-Krise zu machen. Und den Deppen finde ich halt schon auch lustig, weil das nochmal so was Feierliches hat, mit auch ein bisschen übertriebeneren Outfits kann man sich so ein bisschen verkleiden. Und das finde ich halt auch eine Witz. Also eigentlich finde ich alles witzig.
Hast du ein Schema, nachdem du Leute ansprichst auf der Straße? Die Frage ist mir gerade so in den Kopf geschossen, als du das von deiner Gender-Krise gesprochen hast, dass man irgendwie auf den ersten Blick schon sieht, na, der könnte unter Umständen auskunftsfreudig sein oder die?
Ja, also ich habe, glaube ich, schon ein Schema. Das Ding bei mir ist halt, ich mache halt nicht so eine RTL 2 oder Pro7 Raab-Umfrage. Also ich will, dass da niemand irgendwie dumm dargestellt wird, oder ich suche mir jetzt auch nicht mit Absicht Leute, wo ich weiß, jetzt kommt da irgendwie eine prollige Antwort und dann ist es irgendwie witzig, sondern ich versuche schon zu gucken, dass ich mir Leute aussuche, die jetzt nicht meiner Meinung sein müssen, aber wo ich merke, da, mit denen kann ich mich unterhalten. Die werden jetzt nicht irgendwie peinlich gemacht oder durch den Kakao gezogen. Also es ist mir schon auch wichtig, dass die Leute, die halt dann auch sich die Zeit nehmen und mit mir vor der Kamera sprechen, dass die auch irgendwie dann gut dastehen.
Du nimmst sie ernst.
Ich nehme die auf jeden Fall ernst, ja.
Tarek Tesfu, gleich reden wir über die Zukunft hier in der Radiowissen. Tarek, wie geht's weiter mit Genderkrise? Eine neue Rubrik hast du ja schon, hast du eben erzählt.
Genau. Also es geht jetzt erstmal noch bis Juni auf jeden Fall weiter, Ende Juni. Ich habe ja ein Förderprogramm gewonnen von der Filmstiftung NRW und das läuft dann aus und dann muss ich halt gucken, wie es weitergeht.
Dann wirst du damit Geld verdienen, so wie alle anderen großen YouTuber, die Millionen nach Hause karren. Schön wär's, ne?
Das glaube ich jetzt nicht, weil ich natürlich nicht so ein Millionen-YouTube-Typ bin, glaube ich. mal sehen, was passiert. Also es gibt Kooperationspartner, die Interesse haben, aber es ist alles noch nicht so wirklich geklärt. Also es ist gerade noch so ein bisschen vage, was jetzt wirklich mit der Genderkrise wird. Aber ich glaube fest daran, dass das Bestand hat und dass das weitergehen kann. Und das Universum und ich kommunizieren ganz arg. Und ja, ich hoffe halt einfach, dass das weitergeht. Es wäre zu schade, glaube ich, für mich.
Du hast auch gesagt, dass du mit diesen Mainstream-YouTubern nicht viel gemein hast. Ne? Mhm. Dass die machen natürlich auch was ganz anderes. Du machst ja ein hochqualitatives Produkt und setzt dich nicht vor ein Computerspiel und daddelst anderthalb Stunden und erzählst anderen Menschen, was du da gerade daddelst.
Genau, die haben natürlich eine andere Zielgruppe. Die ist natürlich viel, viel jünger. Das heißt, meine Zielgruppe, ich habe das mal bei Facebook geschaut, ist wohl, also die meisten Leute, die mich halt bei Facebook liken, sind so 25 bis 35. Und das ist auch witzigerweise genau die Zielgruppe, die ich ganz gerne erreichen wollte. Und ich glaube, die sind halt einfach noch nicht so aktiv auf YouTube, weil YouTube halt für viele noch bedeutet, eben das, was du gerade meintest, das sind halt eben irgendwelche kleinen Kids, die spielen halt irgendwelche Computerspiele oder irgendwelche Girls, die sich halt schminken und dann irgendwelche Schminkprodukte verkaufen wollen. Das ist natürlich dann nicht das, was meine Zielgruppe, glaube ich, gerne sehen möchte. Und ich versuche halt irgendwie jetzt gerade auch zu zeigen, ey, man kann auch was qualitativ Hochwertiges machen, sei es jetzt auch von der Ästhetik, aber auch vom Inhalt, und das kann halt auch dort laufen, weil ich finde, YouTube ist eigentlich eine extrem gute Plattform für Leute wie mich, die einfach Bock haben, was zu starten, ohne dass da jetzt gleich eine Produktionsfirma irgendwie Geld investieren möchte.
Hast du einen Plan B, wenn dein Plan A mit Tareks Genderkrise nicht ganz so glatt laufen sollte, wie du dir das wünschst und wie wir uns das natürlich auch für dich wünschen?
Also ein Plan B gibt's bestimmt. Ich meine, ich arbeite jetzt auch gerade in einer Produktionszimmer fürs Fernsehen und da wird's auf jeden Fall weitergehen. Aber Plan A ist auf jeden Fall die Genderkrise und ich hoffe einfach, dass es weitergeht.
Ich drück dir fest die Daumen.
Dankeschön.
Tarek Tesfu aus Köln, hier in D-Radio Wissen, dein Sonntag. Schaut die euch mal an, Tareks Genderkrise. Das lohnt sich echt.
D-Radio Wissen. Endlich Samstag.